Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wo man hinspuckt, keimt es. Das sagt Max Frischs Homo Faber einmal. Und da, wo Pinguine ihren Kot hinterlassen, da keimt es ebenfalls. Eine Studie heute im Fachmagazin Science belegt, welch weitreichenden Einfluss die Exkremente von Pinguinen auf die Ökosysteme in der Antarktis haben. Mehr dazu gleich. Außerdem lassen wir uns von einem Statistikexperten erklären, warum so viele Psychologiestudien mit absoluter Vorsicht zu genießen sind. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
Ich möchte so schnell wie möglich so einen Test machen.
Es ist maßlose Freude, Hoffnung und Zweifel zugleich.
Hoffentlich ist das nachher nicht wieder nur ein Flop.
Das eben Gehörte waren Kommentare aus einem Online-Forum. Gepostet wurden sie von Menschen, die an myalgischer Enzephalomyelitis leiden, dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Diese Erkrankung des Nervensystems führt dazu, dass sich Betroffene nach ganz alltäglichen Aktivitäten völlig erschöpft fühlen. Eine Therapie gibt es bislang nicht. Aber bei der Diagnose immerhin, da zeichnet sich jetzt endlich ein Silberstreif am Horizont ab. Anneke Meyer berichtet.
Die Stimmung im Online-Forum ist eindeutig. Hoffnungsvoll.
Endlich ein Durchbruch in der Forschung.
Gott sei Dank. Nun hört es endlich damit auf, dass mir Depressionen und Simulantentum unterstellt werden.
Mein erster Gedanke war, endlich würde man ernst genommen werden vor den Ärzten.
Grund dafür ist eine Veröffentlichung von Forschern und dem Stanford-Professor Ron Davis. Es geht darin um die Diagnose der rätselhaften Krankheit, an der viele, die hier mitdiskutieren, leiden. Chronisches Erschöpfungssyndrom, auch myalgische Enzephalomyelitis genannt. Kurz ME-CFS.
Hoffentlich ergibt sich daraus eine Heilung und ich kann nach 6 Jahren endlich wieder sprechen, schlucken, kauen, atmen, duschen, muss nicht mehr im Dunkeln und geräuschisoliert liegen. Schwerste ME-CFS ist so grausam, es sind einem nicht mal Grundbedürfnisse möglich.
Seit 50 Jahren ist ME-CFS von der Weltgesundheitsorganisation offiziell als Erkrankung des Nervensystems anerkannt. Ihre Ursache ist nach wie vor unbekannt. Am wahrscheinlichsten ist, dass es sich um einen vielschichtigen Defekt des Immunsystems handelt. Medikamente, Therapien, fundierte Leitlinien zur Behandlung gibt es nicht. Epidemiologischen Studien zufolge leiden 3 von 1000 Menschen unter der chronischen Erschöpfung.
Ein Problem, das Betroffene oft haben, ist, dass sie von Ärzten hören, ihnen fehlt nichts. Alle medizinischen Tests sehen gut aus.
Ron Davis, der Leiter der aktuellen Studie im Fachmagazin PNAS, die so viel Hoffnung weckt, weiß, wovon er spricht. Seit Jahren pflegen er und seine Frau ihren schwerstkranken Sohn.
Mein Sohn ist ans Bett gefesselt. Er kann nicht essen, wir müssen ihn künstlich ernähren. Er kann nicht sprechen, nicht schreiben, nicht lesen, keine Musik hören. Aber wenn man ein Blutbild macht, sind alle Werte unauffällig. Es sieht aus, als wäre er topfit. Manche Ärzte meinen, eine Krankheit, die man mit molekularbiologischen Tests nicht nachweisen kann, die gibt es nicht. Deshalb müssen wir etwas finden, das eine eindeutige Diagnose erlaubt.
Bis zur Diagnose ME-CFS vergehen oft Jahre. Zeit, in der die Patienten zahlreiche vergebliche oder sogar schädliche Therapieversuche durchlaufen. Insbesondere Bewegungstherapie, die bei vielen psychischen Leiden hilft, führt bei ME-CFS zu einer Verschlechterung des Zustands. Eine frühzeitige Diagnose könnte helfen, solche gut gemeinten, aber schädlichen Maßnahmen zu verhindern. In der neuen Studie, die Ron Davis zusammen mit Kollegen von der University of California in Irvine durchgeführt hat, meinen die Wissenschaftler, ein wichtiges Puzzleteil für die Diagnostik gefunden zu haben. Ein für die Krankheit spezifisches, physiologisches Merkmal, einen sogenannten Biomarker.
Wir nehmen eine Blutprobe und entfernen die roten Blutkörperchen. Mit Elektroden in Nanometergröße messen wir dann, wie sich die elektrischen Eigenschaften der Probe verändern, wenn wir etwas Kochsalzlösung dazugeben.
Der durch das Salz hervorgerufene osmotische Stress ist für die verbleibenden weißen Blutkörperchen eine Art Belastungstest. Die Forscher imitieren damit körperliche Aktivität, also den Zustand, der die ME-CFS-Erkrankten so schwächt. Nach 1 bis 2 Stunden im Dauerstress verändern sich die elektrischen Eigenschaften der Patientenblutprobe drastisch. Bei Proben einer gesunden Kontrollgruppe ist das nicht der Fall. Ein Durchbruch für die Diagnostik?
Also ein Biomarker würde natürlich in mehrerer Hinsicht sehr hilfreich sein. Es würde helfen, dass man die Diagnose schneller stellt. Es würde natürlich auch ganz wichtig sein, um klinische Studien zu machen, um Medikamente zu haben, mit denen man die Erkrankung gut behandeln und wahrscheinlich auch heilen kann.
Carmen Scheibenbogen ist die Leiterin des Fatigue-Zentrums an der Berliner Charité. Deutschlands bislang einziger MECFS-spezialisierte Ambulanz. Sie kennt und schätzt die Arbeit ihrer amerikanischen Kollegen. Dass sie einen Biomarker gefunden haben, mit dem sich MECFS bald mit einem einfachen Bluttest nachweisen lässt, sieht sie allerdings nicht. Was Ron Davis und sein Team geschafft haben, sagt Carmen Scheibenbogen, sei nur ein erster Schritt.
Sie müssen zunächst mal zeigen noch, dass das wirklich ein Test ist, mit dem man auch CFS abgrenzen kann von anderen Erkrankungen. Das ist etwas, was noch fehlt, um zu sagen, ich habe einen diagnostischen Test.
Zahlreiche andere Erkrankungen könnten möglicherweise zu ähnlichen Veränderungen in den elektrischen Eigenschaften des Blutes führen. Dazu gehören Herz-Kreislauf- oder Autoimmunerkrankungen. Multiple Sklerose und MECFS teilen viele Symptome und sind manchmal kaum zu unterscheiden. Ob der Bluttest solche schwierigen Abgrenzungen leisten kann, ist bisher nicht untersucht.
Und dann fragen die Patienten, warum gibt es denn dann noch keinen Test an der Charité? Und wir gehen da so ein bisschen zurückhaltender dran, weil wir wollen natürlich auch vermeiden, dass Patienten dann Hoffnung schöpfen und wieder enttäuscht werden.
Enttäuschung haben die Betroffenen schon viele erlebt. Im Jahr 2009 zum Beispiel wurde eine scheinbar bahnbrechende Studie veröffentlicht, die einen Retrovirus als Auslöser für chronische Erschöpfung identifizierte. 2 Jahre später wurde klar, die Ergebnisse sind falsch. Kurz darauf zeigte eine Studie, dass Bewegungstherapie die beste wirksame Behandlungsoption ist. Ein umstrittenes Ergebnis, das inzwischen auf einen methodischen Fehler zurückgeführt wird. Die jüngste Hoffnung lag auf einem Krebsmedikament, Rituximab. In einer Pilotstudie schien es gut zu wirken, doch eine große Studie konnte das nicht bestätigen. Diejenigen, die das Feld vorantreiben könnten, Pharmaindustrie und staatliche Forschungsförderer, haben bis jetzt wenig Interesse an der Erforschung von MECFS gezeigt. Viele Projekte sind über Spenden oder von Stiftungen finanziert, auch die Arbeit von Ron Davis. Er weiß, dass die Ergebnisse seiner Studie für einen voll ausgereiften diagnostischen Test nicht reichen. Sie jetzt zu publizieren, hält er trotzdem für wichtig.
Wenn wir angefangen hätten, andere Erkrankungen mit einzubeziehen, hätte das die Ergebnisse vielleicht weniger eindeutig gemacht. Und dann wären sie wohl gar nicht veröffentlicht worden. Genau das ist aber das Wichtigste. Erstmal zu sagen, die Leute sind krank.
Genau wie die Betroffenen, die seine Forschung im Internet begleiten und kommentieren, hofft Ron Davis auf Heilung. Der erste Schritt auf dem Weg dahin, Bewusstsein schaffen für die Krankheit MECFS.
50 Jahre MECFS. Anneke Meyer über die Hintergründe der rätselhaften Nervenerkrankung und über einen neuen diagnostischen Marker, der zarte Hoffnungen weckt. Wenn es um Lebewesen in der Antarktis geht, dann fallen einem als erstes die Pinguine ein, die da in riesigen Kolonien leben. Der zweite Gedanke wären dann vermutlich irgendwelche Flechten und Moose, die mit den unwirtlichen Bedingungen am Südpol klarkommen. Wie überraschend stark diese Pflanzen von den Pinguinen abhängen, beschreiben niederländische Ökologen heute im Fachmagazin Science. Lucian Haas berichtet.
Entlang der Küste der Antarktis, vor allem auf der antarktischen Halbinsel, gibt es große Kolonien von Pinguinen. Tausende Tiere stehen dort dicht gedrängt zusammen und brüten. Jegliche Vegetation im Bereich der Kolonien wird von ihnen niedergetrampelt. Im weiteren Umfeld aber profitieren Pflanzen wie Moose und Flechten und auch die darauf lebenden kleinen Insekten offenbar von der Anwesenheit der Pinguine. Der Polarökologe Stef Bockhorst von der Universität Amsterdam hat da eine überraschende Verbindung entdeckt.
Jedes Mal, wenn ein Pinguin seinen Kot hinterlässt, verdunstet ein Teil davon. Darin enthaltener Stickstoff wird in Form von Ammoniakgas mit dem Wind fortgetragen. Der Stickstoff gelangt dann anderswo wieder zu Boden. Je größer eine Pinguinkolonie ist, desto mehr Stickstoff gelangt in die Luft und umso weiter kann er verteilt werden.
Einige Jahre schon ging Steph Bockhorst der Frage nach, welche Faktoren die Vielfalt der Vegetation und Kleinstlebewesen, wie Springschwänze und Milben, an unterschiedlichen Standorten in der Antarktis begrenzen oder auch fördern. Anfangs tippte er auf Temperatur und Wasserverfügbarkeit als entscheidende Einflussgrößen. Doch in Versuchen fand er keinen klaren Zusammenhang dafür. Als alternative Erklärung blieb noch das Nährstoffangebot, vor allem von Stickstoff.
Wir schauten deshalb, wo wir große Nährstoffquellen finden. Und da sprang uns der Kot der Pinguine regelrecht ins Auge. Wir haben das dann weiter untersucht und tatsächlich rund um die Pinguinkolonien eine größere Zahl und Vielfalt von Pflanzen und Insekten gefunden als anderswo. Wir fragten uns, wie weit reicht dieser Effekt wohl? Also haben wir das an 3 unterschiedlichen Standorten auf der antarktischen Halbinsel erkundet. Dabei fanden wir heraus, je größer die Pinguinkolonien, desto größer auch ihr ökologischer Einfluss.
Messungen
ergaben, der Düngeeffekt der Vogelkolonien an der Küste kann kilometerweit landeinwärts reichen. Er wird so selbst in Regionen wirksam, wo die Pinguine selbst nie einen Fuß hinsetzen. Das Gleiche gilt auch rund um Kolonien von Seeelefanten. Isotopenanalysen zeigten, der Stickstoff, der in den Proteinen der landlebenden Insekten der Antarktis rund um die Kolonien enthalten ist, stammt ursprünglich aus dem Meer. Die Pinguine und Seeelefanten, die beide ja im Meer jagen, bringen ihn mit ihrem Kot an Land. Für einen Ökologen wie Steph Bockhorst sind solche Zusammenhänge nicht nur interessant, sondern auch hilfreich. Sie erleichtern ihm die Arbeit. Denn wenn es darum geht, Regionen mit erhöhter Biodiversität in der Antarktis zu kartieren, braucht er nun nur noch nach großen Kolonien von Pinguinen und Seeelefanten Ausschau zu halten. Und die lassen sich sogar per Fernerkundung auf Satellitenaufnahmen erkennen.
Wenn wir wissen, wo die Pinguinkolonien sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dort auch terrestrische Biodiversitäts-Hotspots zu finden. Ich denke, das können wir auf den gesamten Küstenbereich der Antarktis übertragen. Aber es hängt wirklich immer davon ab, wie viele Tiere dort dann sind.
Vom Wind verfrachteter Pinguinkot fördert weiträumig die Artenvielfalt in der Antarktis. Ein Beitrag von Lucian Haas. Vor knapp einem Jahr hat eine große Replikationsstudie gezeigt, dass das in vielen Psychologie-Lehrbüchern beschriebene Marshmallow-Experiment, bei dem Kinder einer süßen Versuchung widerstehen sollen, rein gar nichts darüber verrät, wie gut diese Kinder sich im späteren Leben unter Kontrolle haben werden. Das berühmte Experiment wurde schlicht falsch interpretiert. Professor Thomas Schäfer zufolge ist das kein Einzelfall, denn der kommt jetzt in einer Meta-Analyse im Fachmagazin Frontiers in Psychology zu dem Schluss, Zitat, es besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko, dass die Psychologie-Lehrbücher recht viele Zufallsfunde beinhalten, die gar keine Substanz haben. Ich habe den Statistikexperten an der Medical School Berlin vorhin gefragt, was läuft da schief?
Ja, also unsere Studie und unsere Ergebnisse bauen auf genau dieser sogenannten Replikationskrise in der Psychologie auf, die nach einem großen Projekt 2015 erstmals publiziert wurden, wo sich also 270 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit in der Psychologie zusammengesetzt haben und überlegt haben, wir nehmen uns mal 100 prominente Effekte her aus der Psychologie. Das waren Effekte aus dem Jahr 2008 aus hochrangig publizierten Fachjournalen. Ja, und die haben versucht, die zu replizieren. Das heißt, sie haben die Originalstudien genauso wiederholt und haben geschaut, kommt eigentlich der gleiche Effekt heraus, das gleiche Ergebnis. Und das Ergebnis dieses großen Projekts war aber eher ernüchternd, weil sich nur in etwa einem Drittel der Studien zeigte, dass der Effekt wiedergefunden werden konnte. Das heißt, die meisten publizierten Originalarbeiten haben offenbar Effekte berichtet, die man so in dieser Replikationsstudie nicht wiederfinden konnte. Und das ist das, was als Replikationskrise jetzt in die jüngere Geschichte der Psychologie eingegangen ist.
Und welche Ursachen dafür konnte man dingfest machen?
Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, aber aus meiner Sicht die wichtigste Ursache ist das, was wir als Publication Bias bezeichnen, also eine Publikationsverzerrung, die damit zu tun hat, dass, wenn man jetzt eine Fragestellung untersuchen möchte, es typischerweise so ist, dass man selbst oder auch andere Forscherteams auf der Welt viele Studien machen, um diese Frage zu untersuchen. Und dann ist es so, dass man in Studien ja immer nur eine Stichprobe untersucht, niemals die gesamte Population. Und Stichproben sind immer zufallsabhängig. Das heißt, wenn es einen wahren Effekt gibt, den man ja gerne herausfinden möchte in einer Studie, dann führen diese Studien trotzdem zu schwankenden, zufallsabhängigen Ergebnissen. Also der Effekt ist mal kleiner und mal größer, der ist vielleicht mal positiv und mal negativ. Und Publication Bias bezeichnet jetzt den Effekt, dass man sozusagen nur genau diejenigen Studien publiziert hat, die einen großen, signifikanten oder unerwarteten, spektakulären Effekt hervorgebracht haben. Das heißt, wenn wir jetzt in die Literatur schauen der letzten Jahrzehnte, was ist da publiziert worden, besteht jetzt genau dieses Risiko, dass wir da offenbar Studien sehen, die mehr oder weniger oft durch Zufall mal einen positiven oder signifikanten Effekt hervorgebracht haben, während sozusagen alle Studien, die einen kleinen oder nicht signifikanten oder unspektakulären Effekt erbracht hatten, einfach nicht publiziert worden und die sehen wir nicht. Und deswegen liefert die publizierte Literatur ein verzerrtes Bild dessen, was wir eigentlich untersuchen wollen.
Und Sie haben das jetzt in einer Meta-Analyse quantifiziert, wie groß dieses Problem tatsächlich ist.
Genau, damals dieses angesprochene Replizierbarkeitsprojekt 2015 hatte auch schon die Effekte untersucht und geschaut, ja, in den Replikationen halbiert sich in etwa der Effekt im Vergleich zu den Originalstudien. Und wir haben das aber nicht speziell für Replikationsstudien gemacht, sondern einfach mal für alle Studien, die wir finden konnten, also die gesamte Breite der psychologischen Forschung, die jetzt seit 2015 mit dem Verfahren der sogenannten Präregistrierung publiziert worden. Das ist also eine direkte Reaktion auf die Replikationskrise gewesen. Präregistrierung meint, dass man die Idee einer Studie, also die Fragestellung und die Art und Weise, wie man die gerne untersuchen möchte, also die sogenannte Methodik, auch schon zusammen mit den Analysestrategien, also den Berechnungen, die man gerne verwenden würde, online registriert. Es gibt sogar die Idee, dass man die in einem Peer-Review-Verfahren schon vorher begutachten lässt. Und die Idee dieser Präregistrierung ist, dass das vermindern oder vermeiden soll, dass es diesen Publication Bias gibt. Ja, also man kann dann nicht mehr im Nachhinein sagen, weil der Effekt klein war oder nicht signifikant, dass die Ergebnisse jetzt nicht publik gemacht werden oder dass man durch statistisches Herumprobieren jetzt nach signifikanten Ergebnissen sucht und die anderen unterschlägt. Das soll diese Präregistrierung verhindern. Und da gibt es seit 2015 in der Psychologie etwa 100 Studien, die wir finden konnten, die mit diesem Vorgehen publiziert wurden. Und die haben wir uns jetzt angeschaut und verglichen mit den Studien und Effekten, die wir aus den letzten ca. 100 Jahren gezogen hatten, die also potenziell diesem Publication Bias unterliegen. Und da kommen wir zum selben Ergebnis. Die Effekte, die mit dieser Präregistrierung publiziert wurden, sind etwa nur noch halb so groß wie das, was wir bisher gefunden hatten.
Das heißt, was die mögliche Relevanz von früheren Ergebnissen angeht, die wurde dann doch beträchtlich überschätzt. Das kann man so zusammenfassen.
Das Risiko würde ich so sehen, genau. Also wir finden, wenn wir jetzt die präregistrierten Studien anschauen, wesentlich kleinere Effekte.
Gibt es eine prominente Theorie, die vielleicht sogar jeder kennt, wo man sagt, die ist jetzt angezählt, die wackelt, weil die Statistik nicht so valide ist, wie man dachte?
Ja, also es gibt einen sehr bekannten Effekt, das ist der Priming-Effekt. Da geht es darum, dass man unterschwellige oder nebensächliche Informationen irgendwo einflechtet und dann aber schaut, ob die einen messbaren Effekt auf Erleben und Verhalten haben. Also ganz prominent ist da eine Studie gewesen aus dem Jahre 1996. Da kommen also Leute ins Labor und die kriegen Wortlisten und die sollen aus diesen Wortlisten Sätze bilden. Im Experiment werden aber zwei Gruppen verglichen. Die eine Gruppe bekommt relativ neutrale Wortlisten und die andere Gruppe im Prinzip auch. Nur, dass da vermehrt so Wörter drin sind, wie zum Beispiel vergesslich oder grau oder glatze. Also Wörter, die so mit Alter assoziiert sind. Und dann wird einfach die Geschwindigkeit gemessen, mit der die Leute den Raum verlassen. Und da findet man einen großen Unterschied. Ja? Und die Idee war, wenn man so Wörter liest, wie vergesslich und grau und so weiter, die also mit Alter assoziiert sind, dann führt dieses Priming dazu, dass man sein Verhalten ändert. Zum Beispiel an alte Menschen denkt und dann selbst auch ein bisschen langsamer läuft. Das ist ein damals unerwarteter Effekt gewesen, der ist publiziert worden, relativ hochrangig. Der war dann auch in den Medien, weil er spektakulär wirkt. Und dann hat es aber viele Replikationsversuche gegeben und die meisten von denen haben einfach den Effekt nicht wiederfinden können. Ja. Wenn man jetzt sogenannte Meta-Analysen macht, das heißt alle Studien sammelt, die zu dieser Frage gemacht wurden, dann findet man, der Effekt ist sehr, sehr klein oder gar nicht vorhanden.
Ein sehr prägnantes Beispiel, von dem sicher schon viele gehört haben. Was sollten denn Psychologen lernen? Welche Schlüsse sollten sie ziehen aus ihren Befunden?
Ja, ich glaube, der entscheidende Hinweis ist, dass man immer skeptisch sein sollte. Und um das ein bisschen praktischer auszudrücken, würde ich sagen, man sollte einzelnen Studien wenig Vertrauen schenken. Besonders dann, wenn die Studien klein sind, also wenn sie kleine Stichproben verwenden. Das ist ja das Hauptproblem, was zu diesem Publication Bias überhaupt führt, dass man durch Zufall mal große oder schwankende Ergebnisse bekommt. Dieser Effekt ist umso stärker, je kleiner die Stichproben sind. Also wenn man eine Frage an 10.000 Leuten zum Beispiel untersucht, dann fällt der Zufall kaum ins Gewicht. Dann kann man sich relativ sicher sein, dass man den wahren Effekt gut getroffen hat. Aber in der Psychologie, da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, die durchschnittliche Stichprobengröße ist 30 und das ist viel zu gering. Und das führt zu diesen schwankenden Ergebnissen. Deswegen wäre mein Hinweis, dass man nach großen Studien sucht oder nach Meta-Analysen, die viele Studien zusammenfassen.
Viele Psychologiestudien liefern leider ein ziemlich verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Professor Thomas Schäfer war das von der Medical School Berlin. In der Tiefsee ist es bekanntlich stockfinster, aber die Fische, die dort leben, können offenbar dennoch Farben wahrnehmen. Details in der Erstmeldung von und mit Lennart Pyritz.
Obwohl sie im Dunkeln leben, können einige Tiefseefische offenbar Farben unterscheiden. Das bislang unbekannte visuelle System der Tiere beschreibt ein Forschungsteam in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science. Es beruht auf zahlreichen verschiedenen Stäbchenzellen im Auge der Fische, die Licht unterschiedlicher Wellenlänge wahrnehmen. So können sie Biolumineszenzsignale anderer Tiere in der Tiefsee detektieren, zum Beispiel um zu kommunizieren, auf Beutefang zu gehen oder Feinde zu erkennen. Die Wissenschaftler haben das Erbgut von etwa 100 Tiefseefischen analysiert. Bei 13 der untersuchten Arten fanden sie dabei mehrere Seepigmentgene für die Stäbchen. Ein Vertreter aus der Familie der Silberköpfe verfügt sogar über 38, die höchste bislang bekannte Zahl bei einem Wirbeltier.
Meditation kann auch negative Folgen haben.
Etwa ein Viertel der Menschen, die regelmäßig meditieren, haben bei den Übungen bereits einmal eine besonders unangenehme psychologische Erfahrung gemacht. Dazu zählen Angstgefühle und verzerrte Emotionen. Das berichtet ein Team von Psychiatern im Fachblatt PLOS ONE. Frauen und Menschen mit religiösen Überzeugungen waren laut Studie seltener von einem negativen Erlebnis betroffen. Warum die unangenehmen Emotionen auftreten, soll nun weiter untersucht werden und wann sie Teil der meditativen Entwicklung oder nur Nebeneffekte darstellen. Die Studie basiert auf einer Online-Befragung von mehr als 1200 Personen, die mindestens 2 Monate Erfahrung mit Meditation gesammelt hatten. Schwere und Auswirkung der negativen psychologischen Erlebnisse wurden mit der Studie allerdings nicht erfasst, was die Aussagekraft begrenzt. Auch in einigen traditionellen buddhistischen Texten wird bereits von unangenehmen Erfahrungen beim Meditieren berichtet.
Der US-Milliardär Jeff Bezos hat Pläne für seine zukünftige Mondmission vorgestellt.
Dabei präsentierte der Amazon-Chef und Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin gestern in Washington auch das Modell einer Mondlandefähre. Seit 3 Jahren habe seine Firma am Design des Landers namens Blue Moon gearbeitet. Er soll bis zu 4 Mondautos, Geräte für wissenschaftliche Untersuchungen und eventuell sogar Menschen an Bord nehmen können. In einem Tweet des Unternehmens heißt es, man sei bereit, die NASA bis 2024 mit dem Mondlandefahrzeug zu unterstützen. Laut Bezos ist die Erschließung des Sonnensystems unter anderem nötig, um künftige Energiekrisen zu verhindern.
Gene und Sprache kamen offenbar gemeinsam aus Sibirien nach Europa.
Europäer, die eine uralische Sprache wie Finnisch oder Estnisch sprechen, tragen im Erbgut Spuren sibirischer Vorfahren. Im Fachblatt Current Biology schreibt jetzt ein Forschungsteam, dass diese vermutlich zum Beginn der Eisenzeit vor etwa 2500 Jahren aus Sibirien nach Nordeuropa gelangten und dabei auch die uralischen Sprachen einführten. Die Autoren untersuchten alte DNA aus Zahnwurzeln von Menschen, die in der Bronze- und Eisenzeit sowie im Mittelalter gelebt hatten. Die genetischen Daten zeigen, dass die sibirischen Vorfahren den Ostseeraum während des Übergangs zwischen Bronze- und Eisenzeit erreichten. Das wiederum entspricht auch dem Zeitraum, auf den Linguisten die Ankunft uralischer Sprachen in der Region datieren.
Wilderer bedrohen nach wie vor das Überleben afrikanischer Elefanten.
Darauf verwies eine Vertreterin des Artenschutzübereinkommens CITES heute in Genf unter Verweis auf neue Analysen. Demnach sei die Zahl der getöteten und eines natürlichen Todes gestorbenen Elefanten in einigen Staaten weiterhin zu hoch, um durch Geburten ausgeglichen zu werden. Etwa 1200 Elefantenkadaver seien im vergangenen Jahr in Afrika untersucht worden. Bei mehr als 500 davon habe es sich um illegale Tötungen gehandelt. Außer einer verstärkten Strafverfolgung von Wilderern müsse die internationale Gemeinschaft auch Wege finden, die Interessen von Artenschutz und lokaler Bevölkerung zu vereinen.
Sternzeit, 10. Mai. Der russisch-deutsche Kosmonaut. Valeri Bikowski gehörte zur Gagarinschen Garde, wie die Gruppe der ersten 20 sowjetischen Kosmonauten genannt wird. Der gelernte Kampfpilot reiste 3-mal ins All, zum ersten Mal im Juni 1963 mit Vostok 5. 2 Tage später folgte Vostok 6 mit Valentina Tereshkova, der ersten Frau im All. Doch aus dem geplanten einwöchigen Gruppenflug wurde nichts, weil Bikowskis Raumschiff nicht ganz die geplante Höhe erreicht hatte. Nach nicht einmal 5 Tagen kehrte der Kosmonaut zur Erde zurück. Erst 13 Jahre später, 1976, flog er mit Soyuz 22 erneut in die Umlaufbahn. Bei dieser Mission kam erstmals die Multispektralkamera MKF-6 von Carl Zeiss Jena zum Einsatz. Unvergessen ist Valeri Bikowski als Kommandant der Mission, mit der Sigmund Jähn 1978 als erster Deutscher ins All geflogen ist. 6 Tage lang haben sich die beiden an Bord der Raumstation Salyut 6 aufgehalten. Valeri Bikowski hatte eine enge Beziehung zu Deutschland. Nach seinem Flug mit Sigmund Jähn wurde auch er Ehrenbürger Ostberlins. Der Kommandant, wie ihn Sigmund Jähn respektvoll nennt, war oft zu Besuch in der DDR. 2003, zum 25. Jahrestag des gemeinsamen Raumfluges, ehrte Bundespräsident Johannes Rau Bikowski und Jähn bei einer Feier in Jähns Heimat in Morgenröte-Rautenkranz. Valeri Bikowski, ein besonderer Kosmonaut für die deutsche Raumfahrt, ist am 27. März im Alter von 84 Jahren gestorben.
So viel für heute von uns. Das Unternehmen ThyssenKrupp will massiv Stellen abbauen. Details dazu nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.